neuer Gast in dieser Taverne zum hinterm Charakterbogen. Setzt euch zu mir und erzählt mir eure Geschichte.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hinter dem Charakterbogen. Heute ein absolutes, also diese Woche war ein absolutes Wirrwarr. Ich hatte insgesamt zwei verschiedene Termine, die sich dann auch noch krank gemeldet haben. Und ganz, ganz spontan ist der Carsten eingesprungen, was mich sehr freut. Und hallo Carsten.
Hallo Fabian.
Freut mich sehr, dass du es irgendwie einrichten konntest. Du hast gerade schon gesagt, Donnerstags, Freitags gibt es wenig Termine bei dir abends. Carsten, stell dich doch einmal ganz kurz vor. Wer bist du?
Ja, ich bin erstmal vielen Dank für die Einladung, Fabian. Freue mich, dass ich hier sein darf. Ich bin Carsten, in den D&D-Kreisen, in denen ich so ein bisschen verkehre, bekannt als DM-Carsten. Nicht sehr einfallsreich, aber man weiß zumindest, was es geht. Und ich bin der Forever-Spielleiter sozusagen vom Vorsicht Feuerball-Podcast, den wir unregelmäßig veröffentlichen. Das ist ein Let's Play-Podcast, der relativ aufwendig geschnitten wird und relativ viel dran editiert wird. Und ja, wie wir so dahin gekommen sind, ich glaube, das können wir einfach ja auch im Laufe des Abends ein bisschen oder im Laufe des Gesprächs ein bisschen thematisieren. Und das ist mein Hobby. Deswegen, glaube ich, hast du mich eingeladen.
Genau, das ist ein sehr schönes Hobby, wie wir alle ja finden.
Das Beste der Welt.
Das Beste der Welt. Genau, es soll erstmal darum gehen, wie natürlich, wie du zum Pen and Paper gekommen bist. Die Reise zu dem Podcast, da können wir nachher gerne nochmal drauf zurückkommen. Aber wann hast du denn angefangen, Pen and Paper zu spielen und wie ist es dazu gekommen?
Ja, das ist eine Weile her, ne? Das sieht man mir jetzt auch an. Also wenn man ein Bild hätte, bei einem Podcast hat man ja keins. Das war in den frühen 80er Jahren. Hatte ich als junger Erwachsener so meine Fantasy-Phase. Ich hatte aber auch einen Atari VCS 2600, also eine Videospielkonsole. Und da gab es damals eine einzige Zeitschrift für, die hieß Telematch, das elektronische Spielvergnügen. Also lange vor solchen Zeitungen wie GameStar oder der Happy Computer gab es die Telematch. Und da, die las ich also regelmäßig, weil ich mich über Dinge wie Defender, Space Invaders und solche Dinge informieren musste. Und da fiel mir dann irgendwann mal ein Artikel drin auf, ich glaube, der hieß D&D oder Fantasy spielt eine Rolle, genau so hieß der, mit so kleinen Fotos von Metallminiaturen, schlecht bemalten und einer Beschreibung von Dungeons and Dragons und ein bisschen was über DSA. Und ich wusste vorher nichts darüber und ich habe mir das durchgelesen und die haben das ganz gut erklärt, das Prinzip. Und das hat mich, ehrlich gesagt, richtig geschockt. Also das fand ich total aufregend, was ich da gelesen habe. Man muss dazu sagen, lange bevor es irgendwie auch Computerrollenspiele gab, haben die halt auch schon darüber geschrieben. Und ich lebte damals im schönen Städtchen Braunschweig und machte mich dann sofort in Buchläden und so, Comicläden gab es da noch gar nicht so richtige, auf die Suche nach diesem Spiel. Und es fiel mir relativ schwer, meine Finger da dran zu kriegen. Das D&D in den frühen Editionen war nicht einfach zu bekommen. Das führten nur bestimmte Buchläden. Und am Ende führte das dazu, dass mir irgendwann mal ein Fighting Fantasy Book von Steve Jackson in die Hände fiel. Ich glaube, das war damals der Hexenmeister vom Flammenden Berg. Was ja im Prinzip eigentlich so ein Rollenspielbuch ist. Und was meine Freunde und ich dann machten, weil wir die Original D&D in die Regeln nicht hatten, wir haben uns dann einfach dieses Kampfsystem genommen aus den Fighting Fantasy Books und haben damit unsere eigenen Rollenspielszenarien geschrieben. Die passten dann immer sehr gut in so eine große Pause rein, die Rollenspielszenarien. Ne, kommt ein Ogre, man haut den platt und dann ist die Pause zu Ende. Ja, so war es irgendwie. Aber so baust du natürlich auch schnell Spieler auf, weil dann hast du andere Leute in der Pause, die dazukommen. Was macht ihr da? Ja, wir hauen hier Orks tot.
Geil.
Und so hatte man dann ganz genau. Und so hatte man dann auch schnell seine Rollenspielgruppe zusammen und dann hat man natürlich irgendwie auch nachmittags gespielt. bis ich dann irgendwann mal meine Finger auf die D&D Redbox legen konnte. Also die rote mit dem Drachen, hast du bestimmt schon mal gesehen. Genau. Und ja, das war dann so der Start, wo wir auch öfter spielten, nachmittags und größere Spielrunden hatten, die nicht nur einen Ogre totschlagen und dann den nächsten Ogre totschlagen und den nächsten Ogre totschlagen als Thema hatten, sondern die dann auch ein bisschen komplexer wurden. Genau. DSA kam mir dann natürlich auch mal auf den Tisch sozusagen. Da hatte ich dann auch meine Berührungspunkte. Aber ich muss tatsächlich sagen, das hat mich damals nicht so gecatcht. Heute würde ich das wahrscheinlich sogar anders sehen. Ich glaube, dieser Humor, den der gute Ulrich Kiesow da so drin hatte mit dem Namen der Welt, Aventurien und diesem deutschen Touch, das hat mich so nicht berührt. Im Nachhinein muss ich sagen, schade eigentlich, weil er hat das, glaube ich, echt gut gemacht damals. Aber mich hat es nicht wirklich mitgenommen. Es war mir, glaube ich, nicht Tolkien genug. So. Es war nicht, war nicht ganz echt. Heute rückblickend Blödsinn, aber damals hat es für mich halt nicht so wirklich funktioniert. Genau, und so bin ich zu D&D gekommen. Und das haben wir dann munter durch die 80er Jahre in die 90er Jahre reingespielt. Und natürlich haben wir auch andere Rollenspiele ausprobiert in meiner kleinen, wie soll ich das sagen, Schüler-Studentengruppe, die ich dann hatte. Aber wir sind tatsächlich immer wieder zu D&D zurückgekommen. Das war unser Ding so.
Ja. Ja, sehr schön. Also Schulhof Pen and Paper habe ich mir jetzt gerade aufgeschrieben. Ja? Finde ich ganz witzig. Sehr cool. Ey, das hätte ich voll geil gefunden, wenn das bei mir gewesen so gewesen wäre. Man muss jetzt dazu sagen, ich bin in den 2000ern in die Schule gegangen und habe dann 2010 meinen Abschluss gemacht und in die Ausbildung. Also bei mir alles viel, viel, viel später. Bei mir ist ja 2016 angefangen, im September. Also ich bin noch nicht ganz so lange dabei.
Na Fabian, du hast doch noch ein bisschen was vor dir dann.
Auf jeden Fall. Ich ärgere mich auch selber, wo ich natürlich nichts für kann, dass das halt so spät erst gekommen ist, ne? Pen and Paper Rollenspiele. Klar hat man im Vorfeld schon mal was davon gehört, durch gewisse Serien und so weiter und so fort. Aber hätte ich das in meinen Teenager-Zeiten vielleicht schon kennengelernt, wäre das natürlich super geil gewesen, finde ich.
Ja, meine Eltern fanden das nicht so witzig. Die fanden, ich stecke da zu viel Zeit rein. Für die, ich bin relativ konservativ erzogen worden, war das amerikanischer Scheiß irgendwie so.
Ja,
Zeitverschwendung irgendwie. Das waren die 80er.
Ja, ja, klar.
Ich soll was Ordentliches arbeiten, was Ordentliches lernen und so. Die fanden das alles nicht so witzig. Aber, also die haben jetzt nicht die Satanic Panic oder sowas mitgekriegt. Das ging natürlich auch komplett an denen vorbei. Hätte die auch nicht interessiert. Aber so richtig begeistert waren die davon nicht, als ich da anfing, mehr Zeit reinzustecken und eigene Abenteuer zu schreiben. Ja, war aber, da hast du recht, das hast du ein bisschen verpasst. Also diese Anfangszeit, zumindest jetzt in den 80ern in Deutschland, war natürlich aufregend. Man legte halt seine Finger auf alles, was man kriegen konnte. Ne? Wir konnten kein D&D spielen, also haben wir uns Fighting Fantasy Books besorgt und das Regelsystem adaptiert.
Ja.
Und haben so halt die Sachen, die man kriegen konnte, das klassische Midgard oder sowas, haben wir natürlich auch alles ausprobiert. Und hat viel Spaß gemacht auch.
Ja, sehr cool. Also du hast es ja gerade schon erwähnt gehabt, ein paar andere Systeme mal ausprobiert. Welche waren denn da so bei?
Du meinst, die ich nicht weitergespielt habe?
Traveller.
Ich habe die deutsche Version von Traveller gespielt. Fand ich nett, dass man ein Raumschiff haben konnte. Ich habe die deutsche Version von, ich glaube, Sturmbringer. Das ist, glaube ich, ein Rollmaster-Klon gewesen. Ich bin mir nicht sicher. Weil ich halt die Romane von Michael Moorcock sehr mochte, gespielt. Und ja, so, das war es im Wesentlichen auch. Klar, also Paranoia haben wir mal angefangen, was man so kriegen konnte. Ich habe damals in den 80ern noch ausschließlich auf Deutsch gespielt. Und man war dadurch natürlich eingeengt, dass man nicht viele deutsche Rollenspiele kriegte.
Ja.
Und der Vertrieb für amerikanische Rollenspiele existierte noch gar nicht wirklich. Also zumindest nicht in Braunschweig. Ne? Wenn man in Berlin oder Hamburg wohnte, war das vielleicht was anderes. Aber in Braunschweig gab es genau einen Laden, einen Comicladen dann, der sich dieses Themas angenommen hat. Und man musste spielen, was auf den Tisch kommt, sozusagen.
Ja. Also was man so in die Finger bekommen hat, genau. Was es gerade so
was
gab.
Was übersetzt wurde oder was genau. Die dann importiert haben. Also Battletech haben wir zum Beispiel angefangen, festgestellt, so wirklich, was ist das, nichts für uns. Und so hat man so die eine oder andere Sache ausprobiert.
Ja, sehr interessant. Ja, die ist ja heutzutage schön, dass es sehr viel übersetzt wird. Natürlich nicht alles, weil wenn man alles übersetzen würde, dann, ich glaube, so viele Verlage könnte man gar nicht aufmachen oder gründen, was es ja alles da draußen noch so gibt, gerade in den anderen Ländern. Ich kriege es ja mit durch diesen Podcast, was es da draußen alles noch so gibt, und das ist ja irre. Aber ja, in den 80ern ist natürlich schwierig, ne?
Wobei ich sagen muss, das hat mir dann am Ende auch ziemlich geholfen, weil irgendwann war mal Schluss. Ne? Irgendwann hatte man wirklich alles gespielt, was da war, was auf Deutsch erhältlich war. Und das war zur Zeit, als Dragonlance erschienen ist, also in den 80er Jahren. Und das wurde ja von damals noch TSR, also damals der Vorgängerfirma von den Wizards of the Coast, mit relativ viel Gewalt in den Markt gedrückt, mit Bildern und Kalendern, die alle richtig geil aussahen. Aber das war auf Englisch. Das heißt, meine Gruppe wollte das spielen mit diesen geilen Drachen und den Lanzen und so. Das war genau unsere Art von Fantasy. Mhm. Und das erste Abenteuer, das erschien dann auch auf Deutsch. Und danach musste man, ja, ein Vierteljahr warten, bis irgendwie das nächste kam. Oder ein halbes Jahr. Und das waren ja 12 oder 14 Abenteuer. Das geht nicht.
Ja.
Was mich dann dazu brachte, das Zeug eben zu übersetzen. Ja, gab es auch die Bücher auf Englisch dazu, die Romane, die habe ich dann auch angefangen auf Englisch zu lesen, und ich glaube, ich kann ganz gut mit Fug und Recht sagen, dass ich heute problemlos in meinem Job den ganzen Tag Englisch sprechen kann. Das verdanke ich Dungeons & Dragons.
Dungeons & Dragons hatte in den 80ern nicht nur Schlechtes dann vorhergebracht.
Nee, die Übersetzung, die Deutschen waren ja auch gar nicht so berühmt. Die waren ja auch ziemlich abgefahren und abenteuerlich.
Ja, ich meine, weil du dadurch das Englisch halt noch eben besser gelernt hast, so, das meine ich halt eben. Ne? Mhm. Nee, finde ich mega cool. Super interessant.
Ja. Dragonlance war auch so, wenn wir jetzt mal der Rollenspielstory bleiben wollen, so ein kleiner Wendepunkt bei uns in unserer Gruppe. Das war dann zum ersten Mal, dass man halt vorgefertigte Charaktere gespielt hat, die man eben auch aus den Romanen kennt. Und die Spieler dann auch mal anfingen, sich mit anderen Rollen zu identifizieren. Also nicht nur einfach, okay, ich spiele Krieger, der alle umhaut, den Magier mit dem Feuerball, sondern die haben dann natürlich diesen Rollen, die sie auch in den Büchern gelesen haben, meine Spieler nachgeeifert auf der einen Seite. Mhm. Und auf der anderen Seite als Spielleiter war ich gezwungen, zum Beispiel einfach viel mehr NPCs zu führen, weil man konnte den jetzt nicht einfach am Straßenrand sterben lassen, nur weil nicht genug Spieler da waren. Und das forderte einen dann, dass man eben auch mal eine blond gelockte Frau spielen muss. Oder so ein Indianerkrieger oder sonst irgendwas.
Ja.
Und das war so ein bisschen der Anschub eigentlich für ein bisschen tiefer gehendes Rollenspielen, dass man versucht hat, den Charakter auch auszufüllen und den nicht einfach nur hinterherlaufen zu lassen und zu würfeln. Also auch das war so eine Entwicklung, die man so mitgemacht hat damals.
Ja, sehr cool.
Was an mir vorbeigegangen ist zu der Zeit, waren dann die Forgotten Realms, weil wir waren mit Dragonlance beschäftigt. Und als wir dann, das muss Anfang der 90er gewesen sein, mit Dragonlance endlich durch waren, ne? 14 Abenteuer, habe ich mit dem damals auch wieder frisch erschienenen AD&D 2 angefangen, meine eigenen Kampagnen zu schreiben.
Sehr cool.
So, das war so keltisch, griechisches Zeug, nicht viel anders, als was die meisten Leute heute eben schreiben. Ne? Das heißt, dass Kulturen, die man so ein bisschen kennt, auf so einer Weltkugel verteilst und irgendwelche Konflikte hast. Alles bierernst. Na, da wurde nicht gelacht am Tisch. Ne? Also, Duell war ein Duell, Tod war Tod und so weiter und so fort.
Ja.
Ehre war Ehre und so weiter und so fort. Regeln wurden strikt eingehalten, war kein Spaß. Kann ich dir sagen, also bei mir in der Kampagne, gerade so in meiner eigenen Spielwelt, ich habe das mega ernst genommen und ich glaube, ich habe da mir nicht nur Freunde geschaffen, sondern ich habe auch ein paar verloren dadurch.
Ja.
Und ja, dann Mitte der 90er wurde man so langsam aber sicher irgendwann mal erwachsen und ich musste dann Braunschweig verlassen, schwere Sache für mich. ins damals weit entfernte Göttingen, satte 100 Kilometer, wo ich dann studiert habe. Und das Erste, was ich machte, ich mir dann da eine Rollenspielgruppe. Und das habe ich dann auch seither immer so gehalten. Wenn ich in eine neue Stadt musste, habe ich erstmal meine Wohnung eingerichtet, mir einen Parkplatz gesucht und dann habe ich geguckt, wo wird hier Rollen gespielt.
Mhm. Ich habe noch mal eine ganz kurze Frage zu den ernsten zu den ernsteren Runden. Würdest du es heute anders machen?
Ja, definitiv. Also ich habe einfach zu viele Leute vergrault auf dem Weg, wo ich gemerkt habe, okay, das kannst du so nicht machen. Du musst es auch mal zulassen, dass jemand unrealistische Dinge tut und Spaß hat. Es ist vielleicht auch eine Frage des Älterwerdens. Früher hat das meine Immersion einfach ein bisschen gestört. Wenn jemand wirklich absurde Dinge getan hat. Heute ist es einfach so, dass ich das viel besser akzeptieren kann und natürlich den Spielspaß, den es an den Tisch bringt, auch viel mehr schätzen kann. Das ist so, glaube ich, so eine gewisse Spielleiter-Altersweisheit, die sich dann irgendwann mal eingesetzt hat. So. Das ist, wenn du beim Rollenspielen alle lachen, hast du alles richtig gemacht.
Genau, Spaß steht im Vordergrund. Ne?
So ist es. Also, genau. Das muss ich erst lernen.
Also ich glaube, die Ernsthaftigkeit kommt auch aus der Situation heraus. Also was jetzt gerade passiert, ist das jetzt gerade so, man ist im Kampf und da geht jetzt gerade einer drauf, dann ist das natürlich nicht albern. Ne? Dann ist das natürlich wirklich ernst und das sollte man dann auch als Gruppe so ausspielen, finde ich. Wenn da jetzt aber einer vom Dach fällt und sich doof wehtut, nicht unbedingt was bricht oder so, sondern wirklich tollpatschig ist und da runterfällt, dann kann man sich da gerne drüber lustig machen. So sehe ich das jetzt. Also ich bin ja aus der Spielleitersicht, ne?
Fabian, du hast total recht. Also grundsätzlich, was mir da abging, ist letztendlich so eine gewisse Lockerheit, was Regeln und Charakteraktionen anging. Ich habe sehr eng an den Regeln gegangen, ich habe sehr eng an meiner eigenen Suspense of Disbelief. Ne, wenn ich das mir nicht so richtig vorstellen konnte, was der Typ da macht, dann ging das nicht. Da habe ich nie ein Auge zugedrückt.
Und ach, krass.
Das ist ja, genau, wie gesagt. auf der anderen Seite war ich damals auch ein Spielleiter, der das natürlich alles sehr ernst genommen hat, was Spieler wieder auch merken. Also die haben schon gemerkt, dass mir das wichtig war, dass es so einen Grad der Realismus hat. Was mir wiederum als Spielleiter dann auch mal hoch angerechnet wurde. Das rieb sich so ein bisschen. Mhm. Aber ich schließe einfach mal ab und sage, D&D irgendwie in den frühen 90ern bei mir war keine Lust.
Können wir mal festhalten. Ja, war keine was? Also warst du jetzt gerade ganz kurz weg?
Das war keine lustige Sache. Ja, okay. Also war bierernst.
Ja, okay. Glaube ich. Ja, es ist auch... Wenn man sowas neu hat, ich weiß jetzt gerade, nee, Blödsinn, ich weiß gar nicht, was ich gerade erzählen will. Hast du denn mittlerweile, also hast du denn wirklich, du hast gerade gesagt, Bier ernst und nach Regeln. Spielst du heute immer noch fest nach den Regeln oder gibt es auch, sage ich jetzt mal, Tischregeln oder Hausregeln, die man so ein bisschen abändert und
ich spiele schon gerne nach den Regeln, immer noch. Mhm. Das hat sich bei mir nie so richtig geändert. In dem Podcast ist es aber zum Beispiel so, dass ich da die Regeln gar nicht mehr selber übernehmen will. Wir haben einen Spieler, der ist einfach super fit in den Regeln. Und dem überlasse ich inzwischen einfach gerne die Entscheidung. Weil ich auch gar nicht mehr derjenige sein möchte, der sagt, nee, das geht nicht. Oder nee, das funktioniert so nicht. Das packt der Spruch nicht. Deswegen möchte ich diese Verantwortung darüber zu entscheiden, ob was geht oder was nicht geht, die delegiere ich ganz gerne. Und ansonsten, ja, ich meine, D&D, an dem ich ja immer noch hänge, ist natürlich auch ein System mit vielen Regeln, mit vielen komplexen Regeln auch. Wenn du sowas spielst wie, sagen wir mal, Mörkborg oder sowas, dann musst du einfach Spielleiterentscheidungen treffen und Dinge abschätzen und Ad-hoc-Regeln oder Ad-hoc-Rulings anwenden und dann mache ich das natürlich auch.
Ja. Also schon spielerfreundlich, sodass mehr oder weniger jeder zu seinem Ziel kommt. Beziehungsweise, ja.
Also, ja, klar. Es muss natürlich spannend bleiben. Es muss eine Challenge bleiben. Also
ja, klar.
Das als Beispiel mag jetzt mal hier unsere aktuelle Podcast-Kampagne denken. Das ist Grabmal der Vernichtung, D&D, Tomb of Annihilation. Und die spielen wir mit Spielertod, um den Podcast interessant zu machen. Da gibt es auch so einen sogenannten Fleischwolf-Modus. Das heißt, die Todesrettungswürfe sind schwieriger. Da gibt es auch einen metaphysischen Grund dafür, warum das so ist. Und das ziehen wir eisenhart durch. Und wenn ein Charakter in dieser Kampagne stirbt, dann stirbt er. Mhm. Das ist aber dann auch wirklich speziell für diesen Podcast so. Und das Abenteuer wurde ja auch so geschrieben. Das steht ja auch so drin. Das sind tatsächlich sogar optionale Regeln, die dir das Abenteuer mitgibt.
Ja.
Ich habe eine andere Kampagne, die ich auch mit den Vorsicht, Feuerball-Podcast spiele. Das ist eine Planescape-Kampagne und die ist ganz anders. Also da würde ich einen Spieler nicht einfach sterben lassen. Da gibt es Wiederbelebungen und alles, was dazugehört.
Ja.
Die ist auch viel, ja, spielerzentrischer an der Stelle.
Ja. Ganz kurz noch zu dem anderen, wo der mit dem Spieler tot. Kann der Spieler an sich den neuen Charakter erstellen oder ist das dann auch nicht mehr möglich?
Natürlich. Also wenn du stirbst in der Kampagne, dann kannst du natürlich wieder einsteigen bei mir.
Ja, okay.
Gerade in Grabmal der Vernichtung ist es ein bisschen schwierig, neue Charaktere einzubauen, weil das ist so eine Expedition, die sich durch so einen Dschungel schlängelt. Und da muss man sich natürlich als Spielleiter ein bisschen was einfallen lassen, wie man einen neuen Charakter einbaut. Aber klar.
Also das ist möglich, okay.
Ja, wobei ich dann aber auch, ist nicht lange her, dass ich, einer der letzten Folgen ist tatsächlich jemand gestorben, dann auch am Ende gefragt habe, sorry, ist es jetzt so gekommen, wie es gekommen ist? War das zu hart oder bist du noch weiter dabei? Und er meinte, nein, klar, wir spielen weiter.
Mhm. Ja, sehr cool. Ja, das ist natürlich, wenn man dann so im Hinterkopf hat, okay, für mich ist es noch nicht vorbei, ich kann diese Reise weitermachen, weiter bestehen, zwar nicht mehr mit dem Charakter, den ich ursprünglich dafür vorgesehen hatte, ist natürlich schön für den Spieler an sich zu wissen, okay, ich kann weitermachen und noch die Geschichte ein bisschen mit beeinflussen. Finde ich cool. Also ist ja bei uns nicht anders, ne? Also wenn bei uns ein Charakter stirbt, dann wird auch ein neuer gebaut, sage ich jetzt mal. Wir spielen ja DSA.
Mhm.
Dann wird auch ein neuer gebaut, vielleicht auch sogar schon vorgefertigt irgendwo liegen haben. Weil Ideen hat man ja, ne? Also das geht dann ja auch relativ schnell. Also ich glaube, jeder Rollenspieler hat so im Kopf bestimmt 2-3 Charaktere, die er mal spielen möchte. Und falls es dann dazu kommt, kann man den schnell bauen und abrufen, sag ich mal. Je nachdem, wie man versiert ist im Charakterbau.
Es geht damit auch viel schneller mit den ganzen digitalen Tools, die man dann
genau. Hat, ne?
Ja, so war das.
Finde ich gut.
Eisenhart.
Ja, glaube ich. Also klingt auf jeden Fall sehr interessant. Sehr, sehr cool.
Ja, wobei, also ich musste auch selber leiden. Ich habe dir ja schon erzählt, ich bin da nach Göttingen geraten und bin da in eine Rollenspielrunde geraten, die in erster Linie aus Punks bestand. Kein Witz, ne? Ich habe da BWL studiert und bin in eine D&D-Punk-Runde geraten. Die haben sich selbst links von der RAF verortet, politisch. Und das war so auch so ein Schlüsselerlebnis für mich, wo ich meinte, okay, passen die überhaupt zu mir, passe ich zu denen? Aber wir haben Rollen gespielt, da war es scheißegal. Also politische Einstellungen und sowas. Und wir haben dann auch mal hin und wieder diskutiert. Und dann war aber ein gewisser Vorhang, wo wir dann gesagt haben, okay, da müssen wir jetzt nicht drüber reden, da müssen wir uns nicht drüber streiten. Gehen da eine blöde BWL-Vorlesung. Wir gehen in unsere Politologie-Vorlesung und alles ist gut.
Ja.
Ich bin denen natürlich dann so mit einem rechtschaffenen Paladin auf den Keks gegangen, der alles extra, extra reguliert und sauber haben wollte. Und natürlich haben die mich am Ende gekillt in der letzten Session. Als das Semester dann irgendwann zu Ende war, haben die meinen Paladin mit Genuss umgebracht. Und verdient, kann ich dazu nur sagen.
Also so richtig schöner, nerviger. Mhm. Okay, genau. Sehr cool. Sehr, sehr cool.
Was ich da gelernt habe, ist, dass Rollenspieler, ich weiß nicht, ich finde, eine gewisse Akzeptanz gegenüber anderen Rollenspielern haben. Man kann noch bis ziemlich verschieden sein, aber ich fand das eigentlich schön und ich erinnere mich gerne immer noch an diese Runde, dass sie mich damals in Göttingen aufgenommen haben und mit mir gespielt haben.
Vielleicht hören sie es ja gerade. Liebe Grüße, schätze ich mal.
Torge.
Kann ja sein. Noch sind die Zuschauerzahlen nicht so groß, aber sie wachsen. Kommt und noch. Das finde ich sehr, sehr gut.
Kommt noch.
Ich habe das bei uns aber auch. Wir haben eine Runde gespielt mit dem DSA-Regelwerk, aber in einer anderen Welt, die unser Spielleiter da. Das war übrigens sein erstes Mal, dass er geleitet hat. Das war sehr, sehr interessant. Der hat seine eigene Welt aufgebaut und da hatten mein bester Kumpel und ich jeweils einen Charakter aus wirklich sozial, er sozial ganz oben, ich sozial richtig weit unten. Ja. Also wirklich Gasse.
Mhm. Cool.
Und diese beiden Charaktere haben sich bis aufs Blut gehasst. Wirklich. Also es gab von ihm die ein oder andere Situation, wir haben es auch schon in Folge 10 mit Alex, also das war der, ist der besagte Kumpel, auch schon erwähnt. Es gab Situationen von ihm, wo er meinen Charakter hätte töten wollen, es gab aber auch genug Situationen, wo ich ihn hätte töten wollen. Also das war, und aber dann ist die Runde vorbei und dann ist das vergessen. Also das ist halt eben das Schöne, was ein Rollenspiel halt eben auch ausmacht. Ne?
Ganz genau.
Am Tisch verfeindet und nach der Session halt eben nicht mehr. Ne? Also ganz, ganz schön. Du hast gerade so ein paar Systeme. Ich grätsche jetzt dazwischen. Du hast gerade Luft geholt. Ich habe es gehört.
Alles gut.
du hast gerade so ein paar Systeme genannt, die du natürlich, also D&D ist dein All-Time-Favorite, gehe ich jetzt mal stark von aus.
Ja.
Du hast ein paar Systeme noch genannt, die du mit deinen Gruppen gespielt hast oder getestet hast. Gibt es da noch Systeme, die du gerne oder die du auf dem Zettel hast und gerne spielen wollen würdest? Oder leiten würdest? Spielen und oder leiten?
Ja, klar. Also ich habe natürlich sicherlich noch ein bisschen was vor, sagen wir mal so. Ich bin tatsächlich jetzt so an einen Punkt gekommen, wo ich mit der fünften Edition von D&D auch so langsam durch bin. Die gibt es jetzt seit über 10 Jahren. Und man guckt schon so ein bisschen links und rechts. Das war übrigens schon öfter in meinem Leben so, dass ich dachte, jetzt habe ich keinen Bock auf D&D. Und irgendwie haben sie mich wieder gecatcht. Mit der dritten Edition haben sie mich gecatcht, mit dieser Sandboxy. Mit der fünften Edition haben sie mich wieder abgeholt, nachdem die vierte total an mir vorbeigegangen ist. Aber inzwischen muss ich tatsächlich sagen, würden mich Erzählspielsysteme inzwischen mehr reizen, so, die einfach ein bisschen freier sind, wo ich als Spielleiter nicht ganz so sehr an Regeln gebunden bin, die ich einhalten muss oder von denen ich glaube, dass ich sie einhalten muss. Mhm. Aber sowas, was ich auf der Uhr habe, was ich unbedingt mal spielen möchte, ist irgendein Spiel von Jenna K. Morin heißt sie, glaube ich. Die hat gerade 2 Sachen gemacht. The Far Roofs heißt das. Das ist relativ neu erschienen. Ein Kickstarter, wo man Mäuse oder Charaktere oder so kleine Charaktere spielt, die sich über den Dächern von Städten bewegen und dabei in andere Länder irgendwie so vorstoßen. Ich habe das Buch leider noch gar nicht durchgelesen. Ich habe es nur gebackt und nur bezahlt, aber ich habe es noch nicht durch. Die hat auch vorher schon mal ein Spiel geschrieben, Nobilis heißt das, wo man so einen Art Sandman-artigen Charakter spielt, also so einen sehr, sehr mächtigen Gott, so ein mächtiges gottähnliches Wesen, was über einen sehr bestimmten Teil der Realität herrscht.
Oh, sehr interessant.
Ja, das Rollenspiel ist wirklich, klingt sehr, sehr gut. Ist auch seinerzeit mal in einem echt schicken Buch erschienen, so um 2003 herum, so ein richtiges Coffee-Table-Buch. Das kostet auch inzwischen, glaube ich, 150 Euro, wenn man das irgendwo überhaupt noch kriegt. Ja, es gab auch nur eine kleine Auflage. Und was ich tatsächlich als nächstes direkt vorhabe in der nächsten Zukunft, wahrscheinlich Ende Februar wollen wir da mal eine Runde spielen, ist das Rollenspiel Hieronymus. Und jetzt wird es ganz abgefahren. Da geht es darum, dass man als Spielergruppe die Gemälde von Hieronymus Bosch erkundet. Das heißt, da legst du einen Hexraster über einen Hieronymus Bosch-Bild, zum Beispiel eben den Garten der Lüste, das ist eines der bekanntesten. Und die sind ja sehr reich an Details. Ne? Also die sehen ja aus wie Riesenlandschaften, diese Bilder. Ja. Diese mittelalterlichen Triptychen. Und du crawlst dann mit deiner Gruppe von Hex zu Hex und beschreibst, was du auf dem Bild siehst. Auch die Spieler beschreiben. Oh, ich sehe da einen Vogel an einem Schiff und der pickt auf die Leute. Und das Ziel ist eigentlich nur, von einer Seite des Bilds auf die andere zu kommen. Aber das ist ein Hexcrawl sozusagen. Also du beschreibst, was auf diesem Bild ist und die Leute spielen mit den Charakteren im Bild und versuchen, von einer Seite auf die andere zu kommen. Das Ganze in einem ganz streng mittelalterlichen Mindset so.
Ja.
Also mit einem Priester, mit einem Handwerker.
Ich habe hier gerade so bei Google Bilder mal reingeschaut. Könnt die Hörer natürlich auch nebenbei machen. Ich versuche natürlich auch was bei Insta hochzuladen. Also, wenn ich jetzt mal so ein Bild nehme, da ist aber ganz schön viel los.
Genau, darum geht's, ne?
Also, da ist ja richtig was los.
Da triffst du viele NPCs, bis du von links nach rechts bist.
Ja, also das ist ja schon wirklich krass. Aber sehr interessantes Setting.
Genau, und das ist auch ein Spiel, denke ich, was man zum Beispiel gut streamen könnte, weil man natürlich jetzt dieses Bild davor hat und dann vielleicht Charakter repräsentativ da über die Hexe hinwegschieben kann. Denn ja. Ansonsten bin ich eher so ein Theater of the Mind Guy, der lieber erzählt, als, ich sag jetzt mal, Tokens oder Miniaturen schiebt. Finde ich auch cool. Ich habe extrem viel Respekt vor Spielleiterinnen, die Tables bauen, wo einem die Spucke wegbleibt. Also mit Miniaturen, mit gedruckten Miniaturen, teilweise aber auch einfach nur mit Pappe oder so. Ja. Schockt mich total, aber ist nicht meine Welt. Das kostet mich
also
zu viel
so richtiges
Zeit.
Tabletop-Spielen, ne?
Das ist toll, aber ist nicht so ganz mein Ding. Ich hänge eben eher inzwischen so am Erzählen inzwischen. Hat sich vielleicht auch durch den Podcast ergeben.
Also gerade einmal ganz kurz zum Tabletop. Ich würde es tatsächlich gerne mal ausprobieren, weil einfach um diesen obligatorischen Haken daran zu machen. Ich würde mir aber jetzt zum Beispiel wie bei Warhammer 40k oder so nie so eine richtige Armee selber holen und die mir hier irgendwo hinstellen. Ich weiß, da gibt es auch noch andere Systeme, die damit arbeiten, mit so Figürchen und so. Wie gesagt, einmal so ausprobieren, so einen Haken dran machen und dann wäre das, glaube ich, auch schon gegessen, das Thema, ne?
Ja, ich finde es toll, aber ich bin kein großer Fan von virtuellen Tabletops oder hier diesem neuen Ding, was es bei Dungeons & Dragons gibt, wo du wirklich Miniaturen durch echte Dungeons schieben sollst oder sowas. Das nimmt mich nicht mit. Aber ja, natürlich, eine schön bemalte Miniatur ist geiler Scheiß, da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten.
Ja, auf jeden Fall. Absolut. Sehr, sehr gut. Aber dieses Hieronymus, sehr interessant. Könnt ihr euch gerne mal ein paar Bilder bei Google angucken. Sieht auf jeden Fall sehr... Ich glaube, da bist du mit einer Session auch nicht durch, ne? Also an einem Abend.
Das will ich ja ausprobieren, ne? Das wird sich zeigen. Man kann ja auch ein schmaleres Bild nehmen. Also das bekannteste ist halt der Garten der Lüste. Das ist ein riesen, was heißt ein riesen, wirklich großer Triptychon. Da muss man schon eine Weile spielen, glaube ich. Da hast du recht. Ja, okay. Also ist tatsächlich jetzt so, dass ich bin jetzt deutlich über 50 und vom Interesse her, was mich am Rollenspiel immer mehr interessiert, ist halt die künstlerische Inhalt, der künstlerische Inhalt, die künstlerische Ausrichtung. Ton, Grafik, Tiefe, die Erzählkunst dahinter, das ist das, was mich inzwischen reizt. Die Regeln treten da immer mehr in den Hintergrund. Das ist nicht mehr so wie vor, klar, ist nicht mehr so viel vor 20 Jahren, aber ist es auch eine Entwicklung, die ich eigentlich ganz gerne so genieße und die ich mitmache. Also ich merke, dass Spielen mich verändert, dass das Spielen sich auch verändert. Es ist offener geworden, es ist positiver geworden, was ich auch schön finde. Ja, und ich versuche da so die Sachen für mich rauszuholen und zu verorten, die mir jetzt halt eben noch Spaß machen. So, mal sehen, wo weitergeht. Mein großes Steckenpferd habe ich so in den 90ern entdeckt. Das ist Dungeons & Dragons Planescape gewesen. Das ist auch tatsächlich das, was ich auch immer noch mit sehr, sehr viel Begeisterung spiele. Weil es eines der ersten Rollenspiele für mich auch waren, die so dieses klassische Tolkien'sche und dieses klassische Monsterplätten transzendiert haben. Mhm. Als ich das zum ersten Mal im Spieleladen gesehen habe, die Box, war ich gerade wieder mit D&D fertig, so im Sinne, oh, jetzt reicht's, komm, keine Elfen mehr, keine Zwerge, keine Zauberer mit spitzen Hüten. Ja. Und dann fiel mir diese Box in die Hände und ich erkannte gar nicht, dass das Dungeons & Dragons ist. Ich musste, das sah so anders aus, ich drehte das dann um, oh, da ist ein AD&D-Logo drauf. Das muss Dungeons & Dragons sein. Aber das gesamte Artwork, der Ton, in dem das geschrieben war, das hat mich dann auch nochmal total mitgenommen. Ja.
Sehr schön. Sehr, sehr cool. Also auch hier merkt man wieder eine Faszination für ein System, kann man ja einfach so sagen. Bei dem einen oder anderen ist es DSA, bei dem anderen D&D. Ich finde das schön, dass ein D&Dler mal wieder zu Gast ist und da ein bisschen was zu erzählt. Aktuell war es ja sehr, sehr DSA-lastig. Nein, sehr schön. Freue ich mich riesig drüber. Und jetzt gibt es natürlich noch eine Frage abschließend und dann können wir noch ein bisschen Geplänkel machen. Du hast gerade auch schon so ein bisschen davon erzählt, wie Rollenspiel dich verändert hat, wie Rollenspiel sich verändert. Was ziehst du aus dem Ganzen, also Rollenspielen an sich?
So für mich sozusagen. Also ich ziehe natürlich, wie viele Spielleiter, eine sehr egozentrische Bestätigung daraus. Ich sitze da und erzähle eine Story und die Leute hören mir zu. Das macht mir Spaß. Das kann ich mal wirklich so sagen. Ich ziehe daraus, glaube ich, was mich stolz macht darauf, ist, wenn ich Leuten eine Szene beschreiben kann und ich das Gefühl habe, die sehen das. Das ist so diese Magie, den Leuten eine Story zu erzählen, die mit vielleicht den billigsten Tricks sie zu überraschen, sie zu schocken, damit sie es vor ihren Augen sehen. Also ich will schon auch wie einen, das klingt jetzt ein bisschen affig und hochgegriffen, aber ich will auch wie ein Steven Spielberg in die Köpfe der Leute rein. Oder? Zweite. Mhm. Und ja, das Dritte ist tatsächlich, dass ich so gegen das Ende meines Rollenspielerlebens, wie gesagt, 55 oder so, so alt bin ich jetzt noch nicht, aber ich versuche das, glaube ich, auch, oder ich würde das, glaube ich, auch ganz gerne mal als Kunstform etabliert sehen in Deutschland. Ich meine, ich muss jetzt nicht die Theaterförderung haben oder so, oder die Kinoförderung, aber ich freue mich zum Beispiel jedes Mal, wenn ich mitkriege, okay, hier ist ein soziales Projekt, was gefördert wird. Ich habe in Berlin in der Weltenschmiede, das ist ein kleiner Shop oder sowas in der Nähe von Neukölln, habe ich in meiner Zeit in Berlin gespielt, bin ich da untergeschlüpft und die kriegten Förderung. Und sowas finde ich halt schön. Mhm. Wenn Rollenspielen eben auch Anerkennung und Unterstützung findet, so. Das ist mir heutzutage eigentlich ziemlich wichtig. Und was mich eben nicht mehr so mitnimmt, ist dieses klassische Hack und Slash Monsterplätten. Ist gut, macht Spaß, aber ich habe es schon ganz gerne, wenn ich sag jetzt mal Moral oder Charakterspiel das Ganze transzendiert. Und Leute Dinge tun mit ihren Charakteren, die sie sonst auch gar nicht tun würden. Also einer meiner Lieblingsszenen in den letzten Jahren war, da haben wir einen Abenteuer zu Ende gespielt und am Ende ist eine Elfin die Verbrecherin gewesen, eine hübsche Blonde sozusagen, wurde überführt und in der Gruppe herrschte dann so eine gewisse Uneinigkeit, wie die dann zu bestrafen sei, als das fertig war. Die läuft ja nicht weg, so eine kleine blonde Elfin sozusagen. Und als dann der ansonsten herzensgute Paladin dann sagte, ja, ich bin ein Paladin der Rache und des Rechts, wir richten die jetzt hin, wir hängen die auf. Und alle am Tisch gar nichts sagten. Mhm. Irgendwie, das hat mich erschüttert so. Das sind so die Momente, wo ich denke, okay, wow, Das würde der Spieler nie machen. Das würde die Gruppe nie machen, aber das passt zum Charakter. Und jetzt transzendiert das, finde ich, so ein bisschen das Spiel. Es bringt einen zum Nachdenken. Was würde ich in der Situation tun? Ja. Wenn das ein Goblin wäre, wäre der längst am Baum gewesen. Aber oh, eine schicke Elfe. Ja. Die hängt man nicht so schnell auf. Und das Ganze auch noch in einem Elfendorf. Die anderen Elfen, nee, wir Elfen, wir hängen keine Elfen. Wir können die verbannen. Die darf nie wieder ins Dorf. Und dann der Paladin aber sagte, nee, die hat das hier alles zu verantworten. Diesen ganzen Verrat und den Tod. Und die muss hingerichtet werden. Das war schon ein harter Brocken für die ganze und ja. Das, da läuft mir dann ein Schauer über den Rücken. Und da habe ich das Gefühl, okay, wir machen tatsächlich hier was, was uns auch zum Denken anregt.
Geil. Sehr cool. Also krasser Moment auf jeden Fall. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Gab es bei uns in der Runde auch schon das ein oder andere Mal, wo man sich wirklich denkt, wir haben einen also nicht der jüngste Rollenspieler, sondern der am wenigsten dabei ist, sage ich mal. Der spielt in der aktuellen Hauptkampagne einen recht introvertierten Magier. Mhm. Es sei denn, es geht um Bücher. Da ist er dann sehr extrovertiert. Aber in einer Kampagne, die ich dann, so Kurzkampagnen, die ich dann ja meist leite, so für zwischendurch, falls mir der Spielleiter keine Zeit hat, da hat der einen Gnom gespielt, der, also den erkennst du dann nicht wieder beim Spielen. Diese Person. Und das ist schon sehr, sehr cool, dass er auch so der spielt jetzt, glaube ich, drei Jahre, so schnell dazugelernt hat und aus sich rauskommt in solchen Situationen, wie zum Beispiel, da steht einer mit der Waffe vor dir. Was machst du? Ja, ich ziehe meine Waffe, knall ihn ab, ne? Also das ist schon so. War auch so ein Moment so, okay, warte mal ganz kurz, wer bist du, was hast du mit Matthias gemacht? Sehr, sehr cool. Ja, das ist halt einfach das Schöne am Rollenspielen, was ich halt auch immer wieder sage, für die Welt, in der man spielt, hat es eine Konsequenz, für die reale Welt Gott sei Dank nicht. Ne? Und deswegen spiele ich auch also gerne Pen and Paper, weil es hat keine Konsequenzen. Für uns als Person in der realen Welt halt eben nicht, ne?
Und das finde ich. Ja, man kann sich ausprobieren, ne? Man kann, man kann moralische Experimente machen.
Ja.
Gucken, zumindest wie der Tisch reagiert. Wie reagieren die Spieler als Spielleiter? Wie reagieren deine NPCs da drauf? Und weil man natürlich in diesem Augenblick anfängt, auch Verhalten zu studieren für sich selbst, ne? Wie man denkt ja in dieser Sekunde oder man fühlt es, ne? Wie reagiert das Elfendorf, wie reagiert die andere Gruppe, ein Gnom, ne? Wenn der Gnom wild um sich schießt, dann beginnt man moralische Tiefe zu studieren. Auch wenn das jetzt für diese Welt jetzt hier keine Konsequenz hat, aber man macht sich da Gedanken drüber. Ich glaube, das ist ein wertvoller Punkt, sicherlich pädagogisch, aber eben auch einfach für uns, für unsere Menschlichkeit, über solche Sachen mal nachzudenken.
Ja.
Und sich da auch mal auszuprobieren.
Absolut. Carsten, du hast vorhin oder im Laufe der Folge jetzt schon oft von eurem Podcast erzählt. Wie ist es zu diesem Podcast gekommen? Erzähl doch mal ein bisschen. Was macht ihr da? Wie ist es dazu gekommen?
Oh ja, wie
ist
es dazu gekommen?
Was spielt ihr?
Das muss ich mal überlegen. ich war mit einer Kampagne fertig, wie immer so. Und habe mir was Neues überlegt. Was mache ich als nächstes? Ich habe ganz, ganz lange D&D 3.0 gespielt. Das war, glaube ich, die längste Kampagne, so fast 10 Jahre. Eine große Sandboxy-Kampagne war ganz großartig. Und danach war dann irgendwann, ist jede Kampagne mal zu Ende. Und da kam gerade D&D 5 draus. Ich hatte D&D 4 hinter mir gelassen, ich habe es mir angeguckt und es ist nichts für mich. Und eigentlich wollte ich wieder was Neues ausprobieren, aber 5 nahm mich mit. Das gefiel mir wieder ganz gut. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt schon so ein bisschen die Idee, aus einer Rollenspielrunde einen Podcast zu machen. Also ich hatte tatsächlich vorher noch nichts gehört, sowas wie Critical Role oder sowas. Aber ich hatte natürlich Computerspiele oder sowas über Teamspeak gespielt und dachte, eigentlich ist das, diese Situation ist gar nicht so schlecht zum Computerspiel, zum Rollenspiel, wenn man, wie ich, eben Theater of the Mind mag. Das heißt, man hört sich nur, erzählt sich gegenseitig eine Geschichte und wenn man sich darauf konzentriert und alles passend erklärt, jeden ausreden lässt, dann kann man eigentlich so, meiner Meinung nach, eine schöne interaktive Geschichte. Das war so dieser Grundgedanke, mit den richtigen Spielern, dem richtigen technischen Setup, einfach mal eine Story zu erzählen. Dann, als ich ein bisschen guckte im Internet, was gibt es dazu, stellte ich fest, oh verdammt, andere machen das schon, teilweise gut. Und da war ich dann schon so ein bisschen herausgefordert. Mhm. Wir haben dann angefangen, 2017 das so umzusetzen. Und das war für mich auch eine neue Runde, weil das waren hauptsächlich Computerspieler, die ich eben über Teamspeak und übers Netz kannte. Viele von denen waren schon Rollenspiel- und D&D-affin. Und wir haben dann das erste offizielle D&D-5-Abenteuer, dieses Vergessene Mine von Fandelwehr, das Abenteuer gespielt. Und wir hatten die Hölle von Spaß. Also wir waren selber überrascht, wie gut das funktionierte. Und wir haben dabei auf minimalste Technik gesetzt. Also einfach nur aufnehmen, jeder würfelt für sich selbst, jeder kannte die Regeln. Und der Fokus lag darauf, in erster Linie mal den anderen ausreden zu lassen, damit jeder seinen Charakter hier irgendwie spielen kann. Und das haben wir 35 Sessions durchgezogen und haben, weil es noch nicht ganz so viel in dem Bereich in Deutschland gab, relativ gutes Feedback gekriegt damals.
Oh, sehr cool.
Weil auch viele Leute dieses Einführungsabenteuer gespielt haben, weil es umsonst war. Da sind wir so ein bisschen auf dieser D&D-5-Welle mitgeritten damals.
Ja.
Das hat uns Mords Spaß gemacht. Gleichzeitig habe ich versucht, so ein bisschen die Technik weiterzuentwickeln mit Mikrofonen, einem neuen Computer, damit das alles smoother wurde. Das kennst du sicherlich auch als Podcaster.
Man
fängt dann an, das Geld in die Technik zu stecken.
Ja.
Und nach 35 Folgen haben wir uns dann gelöst, damals von meiner alten, von meinem alten Server, das war noch verlieswelt.de, auf der Podcast lief, und haben dann gesagt, okay, wir fangen das komplett neu an jetzt. Das heißt jetzt Vorsicht Feuerball und kriegt eine eigene URL, kriegt eine eigene Domain. Und wir haben dann angefangen, Abenteuer wie eben Grabmal der dort zu spielen. Also die größeren D&D-Abenteuer. Parallel dazu habe ich angefangen, eigene Abenteuer, die ich im Laufe der Jahre geschrieben hatte, zu veröffentlichen, darauf auch, und natürlich dann auch Podcasts dazu zu machen. Das heißt, du kannst eben das Abenteuer dir runterladen und du kannst dir anhören, wie die Spieler das gelöst haben, sozusagen.
Ja.
Und das ist so unser Hobby sozusagen bis heute. Wir haben jetzt die, schlag mich tot, 42. Folge veröffentlicht. Ich bin super langsam, muss man auch dazu sagen. Für die letzte Folge, die ist fast 2 Stunden lang, habe ich 3 oder 4 Monate geschnitten. Also Dialoge zurechtgerückt, Atemgeräusche weggemacht.
Ja.
Würfelgeräusche reingeschnitten. Ne? Also es würfeln ja alle nur noch digital.
Ja. Und
dann hast du keine Würfelgeräusche mehr.
Also man muss jetzt auch dazu sagen, du hast mir im Vorfeld schon erzählt, wie viele Spieler oder wie viele Tonspuren du hast. Das ist natürlich ordentlich an Arbeit. Wie viele Tonspuren waren es nochmal genau?
Ja, wenn ich ein Spieler bin und 5 Spieler habe, sind das 6, also ein Spielleiter und 5 Tonspuren. Für die Spieler sind 6 Tonspuren sozusagen. Und dann eine Spielrunde ist mal auch 2 Stunden lang. Da hast du richtig viel Daten. Also brauchst du auch schon mal einen Rechner dafür. Das ist ja viel länger als ein Popsong.
Ja.
So. Hast du ganz schön zu tun. Und das macht natürlich, ja, Dudes wie uns ja auch Spaß, sich in die Technik da so ein bisschen reinzuarbeiten.
Genau.
Und das gehört schon so ein bisschen dazu. Wir haben jetzt vor einiger Zeit einen Patreon-Account eingerichtet. wo wir ein bisschen Geld nebenher einsammeln wollen, um zum Beispiel für Spezialeffekte, Audioeffekte ein bisschen Budget zu haben oder sowas.
Ja, ja.
Und das ist so die Arbeit, an der wir im Augenblick. Genau. Ja, und hin und wieder veröffentliche ich mal ein D&D-Abenteuer, was ich dann eben auch meistens dann als Podcast anbiete. Mhm. Dann hinterher.
Wo kann man euch überall hören?
Eigentlich sind wir in den gängigen Podcatchern mit Vorsicht Feuerball.de. Wir sind natürlich auf Spotify als wichtigster Podcast-Kanal hier in Europa. Auf iTunes, wir haben eine eigene Website. Also wenn man nach Vorsicht Feuerball sucht, dann findet man, glaube ich, auch ganz gut.
Ja, ich werde es auch in den Shownotes verlinken.
Vielen Dank.
Auf jeden Fall. So unterstützen wir uns ja eigentlich nur gegenseitig, glaube ich. Du wirst in der Runde davon erzählen, dass du hier zu Gast warst.
Auf jeden Fall. Ne? Die Ehre teile ich natürlich.
Und auch die sind herzlich eingeladen.
Ja,
gar keine Frage. Ich habe jetzt aber in letzter Zeit, ich habe wieder einen Aufruf gestartet. Es ist jetzt Stuff für die nächsten 20, 30 Wochen.
Sehr schön.
Also ich habe jetzt wieder einiges zu tun. Ich freue mich da aber riesig drauf. Ich finde es schön, dass da so viel Anklang, positiver Anklang kommt und dass ich jetzt auch so viele wieder gemeldet haben, zeigt mir, dass das sehr gut angenommen wird, dieses Projekt. Und ich freue mich darauf, wie es in Zukunft weitergeht. Carsten, die Stunde ist noch nicht ganz rum, aber ich habe so an sich keine Fragen mehr. Es ist mir alles beantwortet worden, was ich beantwortet haben möchte. Hast du noch Fragen an mich?
Ich habe mir auch ein paar Sachen aufgeschrieben, die ich interessant fand, die ich so gesehen hatte, aber ich glaube, das wurde auch alles besprochen. Eigentlich nicht. Du hast mir erzählt, wann die Folge erscheint. Ich bin sehr gespannt. Ich kann auch gleich mal sagen, ich habe hier beim Fabian gleich wieder was über Aufnahmetechnik gelernt. Ich habe ja gesagt, das ist interessant für mich. Es gibt hier einen Bot, so einen kleinen Bären mit einem Mikro, der jetzt hier in Discord mit aufzeichnet. Es geht auch ohne Teamspeak. Ich finde das super.
Ja. Genau, das ist... Viel mehr gibt es dazu eigentlich gar nicht zu sagen. Also man lernt nie aus, das ist
richtig.
Ne? Das ist ganz, ganz wichtig. Gibt immer was dazu zu lernen. Löwenzahn und Co. haben uns damals schon gelehrt, dass es immer was Neues zu entdecken gibt. Und Carsten, es hat mich sehr gefreut. Auch nochmal vielen Dank, dass du spontan eingesprungen bist, nachdem natürlich zwei krankheitsbedingt abgesagt haben. Die kommen definitiv aber auch noch wieder dran. Wir stehen quasi wieder ganz oben in der Liste. Und wenn du da draußen das gerade hörst und vielleicht noch nicht zu Gast warst, schreib mir gerne bei Instagram. Hinter dem Charakterbogen heiße ich da. Du kannst mir auch eine E-Mail schreiben, hinter dem Charakterbogen @gmail.com. Und ich freue mich darauf, auch deine Geschichte zu hören, sowie die Zuhörer natürlich auch. Carsten, vielen, vielen Dank, dass du da gewesen bist.
Es war meine Ehre.
Und bis dahin, wir hören uns. Tschüssi.
Alles klar, macht's gut.